ARD.
Deutschland macht zu. Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat dauerhafte Grenzkontrollen und einen Einreisestopp für Migranten gefordert. Wird das solch fürchterliche Taten wie die in Aschaffenburg verhindern? Wie wird Deutschland wieder sicher, Herr Wüst? Fragen wir heute den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst von der CDU. Und später in der Sendung die Journalistin Vanessa Wu von der Zeit, den SPD-Oberbürgermeister von Fürth, Thomas Jung, und den Juristen und leitenden Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Ronen Steinke. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen natürlich hier im Publikum. Guten Abend, Herr Wüst.
Guten Abend.
Ich freue mich, dass Sie da sind und möchte mit Ihnen, bevor wir im Einzelnen über die Forderungen von Friedrich Merz und der Union sprechen, erstmal zum Wahlkampf kommen. Denn nach der fürchterlichen Messerattacke von Aschaffenburg zeigte sich der zuletzt eher vorsichtige und zurückgenommene Kanzlerkandidat der Union erstaunlich scharf und kompromisslos.
Das Maß ist endgültig voll. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik. Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen.
Herr Wüst, wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer fehlgeleiteten Einwanderungspolitik. Würden Sie es genauso formulieren?
Es ist jedenfalls richtig. Es ist richtig, dass wir seit vielen, vielen Jahren an unseren Grenzen operieren, vielfach überfordert sind in den Kommunen, in den Ländern. Sie werden gleich einen Oberbürgermeister noch hier zu Gast haben, der wird Ihnen das aus seiner Stadt beschreiben. Das kann jeder Oberbürgermeister so beschreiben und alle Länder können es auch beschreiben. Und die Themen der Sicherheit kommen noch obendrauf. Es ist also nichts falsch daran, zu sagen, wenn ein Zustand erreicht ist, der nicht in Ordnung ist, dass es vorher falsch gelaufen ist.
Es ist zumindest eine knallharte Abrechnung mit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Und da ist uns natürlich aufgefallen, dass Sie Angela Merkel jüngst beim nordrhein-westfälischen Neujahrsempfang zu Gast hatten. Das war der einzige Wahlkampfbesuch, den die Kanzlerin absolviert hat. Was wollten Sie da für ein Zeichen setzen?
Es ist jedenfalls gut, dass wir als Volkspartei CDU breit aufgestellt sind und auch Angela Merkel Friedrich Merz unterstützt. Und trotzdem kann man mit Blick auf 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel ja feststellen, dass sie uns durch viele große Krisen erfolgreich durchgeführt hat, aber trotzdem manches auch an Themen übrig geblieben
und
sind.
Und Ihnen offenbar und ein Scherbenhaufen von fehlgeleiteter Migrationspolitik.
Naja,
sprechen Sie mit ihr auch darüber?
Angela Merkel, ja, natürlich sprechen wir darüber. Angela Merkel hat ein EU-Türkei-Abkommen gemacht, das hat die Zuzugszahlen um 90% runtergebracht. Hätten wir in den letzten 3,5 Jahren auch mal sowas gemacht, hätten wir jetzt vielleicht ein bisschen weniger Probleme.
Wenn Sie mit ihr darüber sprechen.
Insofern, ja, glaube ich, kann man jetzt nicht alles einfach dahin buchen und sagen, in den letzten 3,5 Jahren ist alles gut gelaufen. Ganz im Gegenteil. In den letzten 3,5 Jahren ist nichts Vergleichbares gelaufen wie das EU-Türkei-Abkommen. Wir haben jede Menge Debatten geführt, auch in der Ministerpräsidentenkonferenz, parteiübergreifend. Ich habe ständig geworben um eine Allianz der Mitte. Wir haben als Land noch Vorschläge gemacht nach Solingen.
Das stimmt, aber
mit der Ampel war nichts zu machen.
Die Probleme sind ja nicht erst in den letzten 3,5 Jahren entstanden.
Nein,
das würden Sie
aber
auch nicht sagen.
Nein, absolut nicht. Aber die sind nur schlimmer geworden.
Wenn Sie mit Frau Merkel darüber sprechen,
wie Angela Merkel 90% Rückgang hat die Ampel nicht geschafft.
Wenn Sie mit Frau Merkel darüber sprechen, was sagt sie denn dazu? Sagt sie, stimmt?
Nein, sie beschreibt, das tut sie ja auch woanders, was man gemacht hat und was man auch heute noch machen könnte.
Und steht sie hinter den Forderungen, über die wir nachher noch detailliert sprechen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, das müssen Sie selber fragen.
Ach, darüber haben Sie mit ihr nicht gesprochen?
Na, die waren ja da auch noch nicht bekannt.
Och, Zurückweisung an der Grenze haben wir ja schon im Oktober diskutiert.
Das stimmt. Ich kenne Ihre Haltung dazu im Detail, im Einzelnen nicht.
Sie fordern ja selbst auch schon strengere Regeln in der Migration schon länger. Und wenn wir auf den ARD-Deutschland-Trend gucken, die regelmäßig Umfragen machen, dann traut Ihnen nur jeder vierte Wähler auf dem Gebiet der Migration tatsächlich Lösung der Probleme, die die meisten sehen. Versuchen Sie deshalb, das freundliche Gesicht Deutschlands, auf das Angela Merkel so stolz war, jetzt deutlich unfreundlicher aussehen zu lassen?
Ich glaube, es hat nichts mit freundlicher oder unfreundlich zu tun. Die Menschen erwarten von der Politik, dass wir Probleme lösen und möglichst auch Probleme für die Zukunft klein halten. Und wenn wir uns anschauen, was in der Migrationspolitik in den letzten Jahren gelaufen ist, dann sind da Probleme. Wir müssen irreguläre Migration beenden. Das ist nicht erst seit heute völlig klar. Und trotzdem ist ja völlig klar für einen deutschen Christdemokraten, wir wollen auch in Zukunft Menschen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, helfen. Aber wir müssen es auch können. Da muss man nicht unfreundlich bei sein, aber man muss schon auch klar sein. Und man muss vor allem in dieser Situation, wo die Dinge innere Sicherheit und Migration nicht mehr an jeder Stelle zu trennen sind voneinander, muss man auch sagen, es muss sich jetzt dringend was ändern. Und dass der Kanzler nach dem schlimmen Mord an einem kleinen Jungen und einem Helfer in Aschaffenburg im Grunde nicht bereit ist, eine politische Debatte zu führen, sondern sagt, das muss da irgendwie wegverwaltet werden. Die Probleme müssen in den Landratsämtern, in den Ausländerämtern wegverwaltet werden. Das ist keine ausreichende Antwort. Und deswegen ist es gut, dass die Union im Bundestag Antworten anbietet.
Antworten anbietet ist fast ein bisschen lustig, weil, ehrlich gesagt, wollen Sie auch keine Debatte führen, weil Sie stellen Forderungen auf, über die gar nicht gesprochen werden soll, weil es gibt keine Kompromisse. Kompromisse sind bei diesem Thema nicht mehr möglich. Das ist ein Zitat von Friedrich Merz von vor 3 Tagen. Kompromisse sind nicht möglich. Ich gehe diesen Weg oder keinen. Und der CDU-Generalsekretär fügte sogar hinzu, es müssten alle Forderungen zu 100% durchgezogen werden. Ansonsten würde man lieber als Union in die Opposition gehen. Darf ich das ernst nehmen? Und beim Wort, Sie würden lieber in die Opposition gehen, wenn Sie diese Forderungen nicht zu 100% durchkriegten in einer Regierung?
Ich glaube, es sind wichtige Forderungen und deswegen stellen wir sie ja auch jetzt in den Raum, kurz vor einer Bundestagswahl. Die Menschen können darüber ja abstimmen, ob sie das für richtig halten oder nicht. Es ist doch wunderbar, dass man bei einer Bundestagswahl eine ganz klare inhaltliche Positionierung dieser großen Volkspartei der Mitte hat zu einem Thema, das die Menschen an Nummer 1 setzen, wenn man fragt, was bewegt euch? Die Menschen erwarten Antworten und wir sagen, das sind unsere Antworten. Warum sollen wir jetzt, 30 Tage vor der Wahl, jetzt noch sagen, okay, ist uns doch irgendwie nicht so ernst. Nein, es ist uns ernst und deswegen wird das auch in den Deutschen Bundestag
eingebracht. Weil Sie nach derzeitigem Stand der Umfragen wahrscheinlich nicht alleine regieren werden. Sie werden Koalitionen schmieden müssen, Sie werden Kompromisse machen. Und nehmen Sie in diesem Sinne nicht ein bisschen den Mund zu voll und riskieren, Wähler zu enttäuschen, wenn man sagt, nee, also wir ziehen das genauso durch. Ansonsten ist das nicht ein bisschen sehr dicke Hose?
Vielleicht muss man an anderer Stelle dann nachlassen. Vielleicht muss man Kompromisse an anderer Stelle machen. Mhm. Demokratie ist immer Kompromiss machen, keine Frage. Aber an der Stelle, glaube ich, muss ziemlich viel von dem passieren, was wir jetzt sagen, damit es besser wird. Und deswegen ist uns das wirklich ernst.
Darüber würde ich gerne genauer reden, über Kompromisse machen und gebe Ihnen ein Zitat von Friedrich Merz, der gemeinsam mit der Union die Forderung nun in der kommenden Woche im Bundestag zur Abstimmung bringen will. Und zu der Frage, wie Sie für diese Anträge eine Mehrheit bekommen sollen, hat Friedrich Merz vor 2 Tagen gesagt, wer diesen Anträgen zustimmen will, der soll zustimmen und wer sie ablehnt, der soll sie ablehnen. Ich gucke nicht rechts und nicht links, ich gucke in diesen Fragen nur geradeaus. Das heißt, es ist egal, ob die AfD mitstimmt?
Es gibt zwischen Union und AfD keine Verabredung, keine Gespräche und dabei bleibt es. Friedrich Merz hat es mehrfach auch in den letzten Tagen gesagt, er hat ja öffentliche Auftritte, es ist ja Wahlkampf. Er sagt es in jedem öffentlichen Auftritt. Er hat sogar sein persönliches Schicksal damit verbunden, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird.
Aber er nimmt in Kauf, dass die mitstimmen, dass sie auf diese Stimmen angewiesen sein könnten.
Wir werben um eine Mehrheit der Mitte. Der Bundeskanzler, auch sein Restkoalitionspartner, geben nach Aschaffenburg keine Antwort. Sie haben auch nach Solingen keine Antwort gegeben. Ich habe gemeinsam mit den Grünen nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern aus Schleswig-Holstein, Schwarz-Grün, Baden-Württemberg, Grün-Schwarz, Anträge in den Bundesrat eingebracht. Weil Politik Antworten geben muss auf die Sorgen der Menschen. Die Ampel war nicht in der Lage dazu, das zu machen. Jetzt werben wir erneut darum. Ich werbe seit 1,5 Jahren um eine Allianz der Mitte. Nicht weil ich irgendwie nichts Besseres zu tun hätte, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, mit Blick auf Frankreich, mit Blick auf Niederlande, da gab es die großen Niederlagen der politischen Mitte. Warum denn? Weil man nicht in der Lage war, bei den top bedeutenden Themen, bei den real existierenden Problemen Antworten zu geben. Deswegen werben wir darum. Und deswegen werben wir natürlich auch darum, dass SPD und Grüne mitstimmen. Dazu sind Sie herzlich eingeladen und das Thema wird sofort entschärft.
Aber wenn die nicht mitstimmen und wenn die nicht einverstanden sind mit den Forderungen, bei denen Sie, wie gesagt, keine Kompromisse machen wollen, dann sind Sie auf die Stimmen der AfD angewiesen. Und dass Herr Merz sagt, es ist mir egal, ob Sie mitstimmen oder nicht, das ist eine Entwicklung, weil das hat er schon mal anders formuliert. Das gucken wir uns an im Bundestag am 13. November.
Wir sollten vereinbaren mit Ihnen, den Sozialdemokraten, und Ihnen, den Grünen, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben, sodass weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt.
Mit denen sind die von der AfD gemeint. Das gilt jetzt nicht mehr.
Es gibt keine Mehrheit von CDU und AfD. Nicht mal, wenn die FDP dazu käme, gäbe es eine
Und BSW Mehrheit. Würde reichen. BSW hat signalisiert, dass sie mitstimmen würden. FDP hat signalisiert, dass sie mitstimmen würden. Und die AfD, das weiß man natürlich, die findet die ganzen Forderungen eigentlich super, weil sie sagen, sie sind eigentlich von ihnen geklaut. Die würden das auch unterstützen. Also eigentlich hätten sie eine Mehrheit, wenn die AfD mitstimmt.
Wir lassen uns nicht darauf ankommen. Wir wollen nicht die Stimmen von der AfD. Wir wollen die Stimmen aus der politischen Mitte haben.
Ich weiß,
reden wir auch gleich drüber.
Ich will nur darauf bestehen, dass Herr Merz heute Abend schon wieder wiederholt hat, es ist ihm egal. Wenn er die nicht aus der politischen Mitte bekommt, dann soll eben die AfD mitstimmen. Und das ist die Partei, die Sie, Herr Wüst, als einer der wenigen Unionspolitiker konsequent die Nazi-Partei nennen.
Deswegen wollen
Sie
wir mit dieser
nehmen,
Partei auch nichts
zu okay, tun haben. Das verstehe ich. Sie werden auch nicht mit denen zusammenarbeiten. Das nehme ich Ihnen ab, das nehme ich auch Herrn Merz ab. Aber Sie nehmen, ruhig. Ich möchte gerne hören, dass Sie nicht in Kauf nehmen, dass Sie auf diese Stimme angewiesen sind.
Das würde heißen, dass die größte Opposition keine Anträge einbringt, wo die AfD nicht vorher sagt, wir stimmen nicht zu. Das kann es doch nicht sein. In einer Situation, wo so viele Menschen aufgewühlt sind und Antworten erwarten von der Politik, die der Rest dieser Bundesregierung, auch der Kanzler, sagen, von ihm kommt da nichts an politischen Änderungen. Das müssen da mal irgendwelche Behörden in den entsprechenden Ländern regeln. Ist die demokratische Politik still? Gibt keine Antwort auf die Fragen? Das darf doch jetzt auch nicht sein.
Okay, aber
insbesondere nicht vor allem.
Dann stimmt aber nicht mehr, was Herr Merz da am 13. November gesagt hat.
Ich glaube, das war mit Blick auf die ganze Phase der Minderheitsregierung richtig so, dass man da nicht noch Gesetze macht, richtig Realität gestaltet. Aber es gibt auch jetzt keine Mehrheit mit der AfD zusammen. Und deshalb bin ich total dabei. Friedrich ist glaubwürdig dabei. Danke, dass Sie es skizziert haben, weil es wird oft in Frage gestellt gerade und das ist nicht in Ordnung.
Und ich zeige Ihnen noch,
es ist nicht in Ordnung.
Ich zeige Ihnen gerne, wer das gerade.
Das sind alles so kleine politische Scharmützel, weil Rot und Grün nicht sprechfähig ist bei dem Thema. Will man jetzt dafür sorgen, dass die CDU auch den Schnabel hält? Und wir halten nicht den Schnabel. Wir machen die Vorschläge, von denen wir glauben, dass sie Deutschland wieder sicherer machen und irreguläre
Also Migration SPD und bringen. Grüne glauben Ihnen das nicht. Die machen sich große Sorgen, dass es
reiner Wahlkampf
eventuell
und
doch.
Der Versuch, uns mundtot zu machen.
Aber dann hören wir doch mal, was der Kanzler Olaf Scholz heute im Bericht aus Berlin in der ARD gesagt hat.
Da muss man sich wirklich Sorgen machen, dass Friedrich Merz mit der AfD nach der Wahl zusammenarbeitet.
Ich kann die Frage nicht mehr beantworten. Ich habe in vielen Interviews öffentlich gesagt, dass ich glaube, dass ich mich da auf ihn verlassen kann. Und ich habe es übrigens auch in Hintergründen gesagt, ich kann das nicht mehr sagen. Und ich sage das ausdrücklich, weil ja auch die Debatte, die wir jetzt führen, eine ist, in der viele Dinge auf den Weg gebracht, also vorgeschlagen werden, die schlichtweg gegen das Grundgesetz und die europäischen Verträge verstoßen. Ich glaube, Helmut Kohl wäre nicht zufrieden mit dem CDU-Vorsitzenden.
Macht er sich nicht zu Recht Sorgen?
Nein, ich glaube, dass das jetzt einfach dem Druck im Wahlkampf geschuldet ist. Er weiß es besser, auch aus den Gesprächen, die Olaf Scholz und Friedrich Merz geführt haben. Das ist jetzt ehrlich gesagt die blanke Not, dann eine Debatte hochzuziehen, meiner Partei im Deutschen Bundestag, der Unionsbundestagsfraktion sozusagen faktisch das Recht zu nehmen, Vorschläge zu machen, die nicht vorher eine Mehrheit mit Rot-Grün haben oder wo nicht die AfD sich vorher klar ablehnend zugehalten hat. Und das dürfen wir jetzt in dieser Situation nicht machen.
Die Anträge liegen ja in der Fraktion von SPD und Grünen und FDP und die können sich jetzt darüber Gedanken machen und dann kann man auch gemeinsam reden.
Wir haben übrigens nur, die Anträge sind nur zu Grünen Und SPD,
genau.
Der AfD haben wir diese Anträge nicht mal geschickt, genau, weil wir mit denen einfach nichts zu tun haben wollen.
Könnte sein, dass die aber trotzdem ein Verwirrspiel machen, wie sie es gerne mal tun und dann doch dafür stimmen. Aber das will ich gar nicht wissen. Ich möchte gern wissen, weil Sie vorhin sich etwas geöffnet haben in Richtung Kompromisse. Wären Sie kompromissbereit, wenn Sie jetzt mit Grünen und SPD über diese Vorschläge sprechen?
Das ist der Kern einer Debatte. Man bringt etwas ein, die anderen reden darüber.
Keine Kompromisse mehr, Merz. Keine Kompromisse mehr.
Wir haben jetzt mehr als 2 Dutzend Anträge eingebracht. Wenn die Reaktion so ist, lass uns reden, dann werden wir nicht aufstehen und sagen, wir reden nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Kern von Parlamentarismus ist, etwas einzubringen und zu debattieren. Da findet die Debatte statt.
Also das würden Sie nicht ausschließen, dass Sie eventuell von dem einen oder anderen, der einen oder anderen Forderung zurücktreten, nicht zurücktreten oder sie zumindest relativieren?
Ich kenne keine entsprechenden Vorschläge, aber der Kern muss erhalten bleiben. Wir müssen irreguläre Migration beenden und wir müssen dieses Land sicherer machen. Das sind ja 2 unterschiedliche Pakete und Stoßrichtungen. Mhm. Daran darf im Kern nicht gerüttelt werden. Das ist auch im Kern übrigens das, was meine Landesregierung nach Solingen vorgeschlagen hat.
Ich weiß, aber es wäre ein anderes Signal gewesen. Das müssen Sie sicher zugeben, wenn Sie von vornherein gesagt hätten, liebe SPD, liebe Grüne, das ist jetzt so eine fürchterliche Gewalttat schon wieder. Lasst uns bitte zusammensetzen und überlegen, wie wir jetzt noch vor der Bundestagswahl was auf den Weg bringen können. Stattdessen stellt sich Friedrich Merz hin und sagt, keine Kompromisse.
Schauen Sie, wenn das jetzt sozusagen das erste Mal gewesen wäre, dann wäre das auch total naheliegend. Ich habe Reden im Bundesrat gehalten, ich habe Koalitionen gesucht, sozusagen auch im diskreten Raum. Und dann wurde mir immer wieder signalisiert, da geht was. Und dann hieß es, nee, mit der Fraktion geht nichts. Beim ganzen Thema Sicherheit, Verkehrsdatenspeicherung, all diese Dinge, die seit Jahren bekannt sind. Und ich auch Respekt davor habe, wenn man da daran arbeiten muss. Aber irgendwann muss dann mal entschieden werden. Und dann wird nicht entschieden. Ich glaube, dass sich Rot und Grün dann nicht mehr bewegen können. Vielleicht sind sie auch zu schwach in Umfragen, um die Freiheit zu haben, um sich zu bewegen. Wenn sie sich bewegen, wunderbar. Nichts wäre besser, als alle Punkte jetzt noch sehr schnell vor der Bundestagswahl zu beschließen. Im Sinne der Handlungsfähigkeit einer Allianz der Mitte. Aber es ist eben über Jahre, 1,5 Jahre mindestens, die wir diese Debatten führen, nicht passiert. Und deswegen ist für eine Partei, die einen Monat vor einer Bundestagswahl ist, völlig legitim zu sagen, das ist das, wofür wir stehen. Und das beschreibt man erstmal. Und das muss man auch erstmal ein paar Tage im Detail beschreiben.
Okay.
Wenn dann aber andere kommen und sagen, okay, darüber sind wir bereit, mit uns zu reden, laufen wir nicht weg und reden nicht drüber.
Wenn das jetzt nicht nur Wahlkampf und Symbolpolitik sein soll, würden Sie zum Beispiel über einzelne Punkte auch abstimmen lassen? Das würde vielleicht schon einiges verändern.
Ich glaube, das ist im Bundestag ja sowieso Usus, wenn das gewollt ist, das zu tun. Mhm. Dann werden die anderen Farbe bekennen müssen. Ich bin gespannt, ob Sie selber bereit sind, das zu tun.
Dann werden wir das beobachten. Diese Gewalttat von Aschaffenburg jedenfalls hat ziemlich deutlich den Wahlkampf verändert. Aber verändert es auch das Land? Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen. Wir haben es allein in den zurückliegenden Monaten immer wieder gesehen, dass immer wieder nach solchen Gewalttaten die Politik mit dem immer gleichen Muster reagiert.
Mannheim, 31. Mai 2024. Ein 25-jähriger Afghane greift den islamkritischen Aktivisten Michael Stürzenberger an und tötet einen Polizisten. Die Reaktionen der Politik?
Das ist ganz entscheidend, vor allen Dingen auch für mögliche Nachahmer, dass wir das nicht akzeptieren als Staat.
Terror, sagen wir den Kampf an.
Darauf müssen wir jetzt gemeinsam hart und klar reagieren.
Solingen, 23. August 2024. Ein 26-jähriger Syrer greift auf einem Stadtfest mehrere Personen mit einem Messer an. Es gibt 3 Tote und 8 Verletzte. Der Täter war den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt und hätte eigentlich abgeschoben werden sollen.
Und deshalb will ich im Hinblick auf den Täter klar sagen, dass ich wütend bin und zornig auf diese Tat. Sie muss schnell und hart bestraft werden.
Diese Terrorherausforderung richtet sich natürlich an die Bundesrepublik Deutschland und an alle freien Gesellschaften, die von diesem Terror adressiert, attackiert werden.
Die Bundesregierung verschärft daraufhin Asylgesetze und das Waffenrecht. Magdeburg, 20. Dezember 2024. Ein 50-jähriger Mann aus Saudi-Arabien rast mit einem Auto auf einen Weihnachtsmarkt. Er tötet 6 Personen und verletzt rund 300 weitere. Er war den Sicherheitsbehörden bekannt und in psychiatrischer Behandlung.
Was für eine furchtbare Tat.
Eine Zäsur in der Geschichte unseres Landes.
Aschaffenburg, 22. Januar 2025. Ein 28-jähriger Afghane greift eine Kindergartengruppe in einem Park an. Dabei tötet er 2 Menschen, verletzt 3 weitere. Unter den Toten ist ein 2-jähriger Junge mit marokkanischer Herkunft. Der Angreifer war ausreisepflichtig und in psychiatrischer Behandlung. Zum Zeitpunkt des Angriffes hätte er eigentlich in Haft sein sollen.
Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen alles dafür tun, dass sich solche Dinge nicht wiederholen.
Es reicht. Es reicht. Es reicht. Null Toleranz und null Kompromiss.
Ja, darüber wollen wir weitersprechen. Ich freue mich über folgende Gäste. Vanessa Wuster, Journalistin von der Zeit. Der Oberbürgermeister von Fürth, Thomas Jung, ist bei uns. Und der Jurist und leitende Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Runen Steinke. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Jung, Fürth liegt genauso wie Aschaffenburg in Franken, gar nicht so weit weg. Was haben Sie gedacht, als Sie von dieser Gewalttat erfuhren?
Natürlich blankes Entsetzen. Ich bin selbst Opa einer 4-jährigen Enkelin und das ist der erste Gedanke. Wie kann man ein Kind umbringen und überhaupt, dass so etwas in Deutschland in einem Stadtpark, in einem Park passiert? Es ist entsetzlich. Hm.
Frau Wu, Sie setzen sich beruflich viel in Ihrer publizistischen Arbeit mit Migrationsgeschichten auseinander. Die Taten von Magdeburg, Solingen und Aschaffenburg ähneln sich genauso wie die Täter. Was ist Ihre Erklärung?
Ich finde es zunächst einmal wahnsinnig bestürzend. Und wir müssen auch drauf gucken, wer eigentlich die Opfer sind. Also in dem Fall sind es nicht irgendwelche Fremden, die hier in dieses Land kommen und dann Menschen von hier umbringen. Wir haben Menschen in Not, offenbar psychiatrisch auffällig. Offenbar haben sie nicht die Hilfe erhalten, die sie gebraucht hätten, um solche Taten nicht zu begehen. Offenbar hat man ihre Gefahr falsch eingeschätzt. Und das ist einfach insgesamt sehr bestürzend. Und das andere ist, was ich mich natürlich frage nach jeder weiteren Tat, warum sind das eigentlich immer junge Männer? Also was passiert da eigentlich? Das ist eigentlich das eine wirklich verbindende Merkmal, gar nicht mal ideologischer Natur oder eine bestimmte Herkunft, sondern da müssen auch andere Dinge mit einspielen, dass verzweifelte junge Männer immer wieder zur Waffe greifen.
Wir hören immer wieder aus den Asylbewerberheimen, dass es Probleme gibt mit Menschen, vor allem mit Männern, die psychische Probleme haben. Ich würde gerne den Zuschauern erklären, dass Sie selber so eine Geschichte haben. Sie sind die Tochter von vietnamesischen Einwanderern. Ihre Familie hat in den ersten Jahren auch in einem Asylbewerberheim in Niederbayern verbracht. Sie werden sich wahrscheinlich selber nicht mehr richtig erinnern, weil es waren Ihre ersten 6 Lebensjahre. Aber Sie kennen das eben aus Ihrer Arbeit. Ist es tatsächlich häufig so? Ist es ein großes Problem, dass Menschen oder vor allem Männer, die mit Gewalterfahrungen aus ihrer Heimat und dann diese harte Flucht hinter sich gebracht haben, sehr häufig psychisch instabil oder sogar krank werden?
Also grundsätzlich ist natürlich so, dass wenn man in einer sehr angespannten Situation ist, die Lage prekär, man hat kein Geld, man weiß nicht, wie geht es weiter in Deutschland, es gibt keine richtige Perspektive, die Entscheidungen dauern lange, man ist eingepfercht in solchen Heimen, das verstärkt natürlich wahnsinnig viele Spannungen. Und da können belastete Menschen noch viel mehr Probleme dazu bekommen, vor allem wenn sie nicht die Hilfe bekommen, die sie bräuchten. Es gibt auch Studien, nur 4% der psychisch belasteten Geflüchteten erhalten überhaupt psychologische Betreuung, obwohl sie so dringend bräuchten. Gleichzeitig sehen wir, wenn die Versorgung aber besser ist, wenn Leute zum Beispiel dezentral untergebracht werden, wenn die Zusammensetzung der Geflüchteten ein bisschen anders ist, bei den Ukrainern beispielsweise, da kamen vor allem Frauen zu uns, auch in sehr großer Zahl. Das ist jetzt nicht da, wo die Probleme aufgetaucht sind, weil die Hilfsbereitschaft anders war, weil die Leute ganz anders angenommen wurden, weil sie in privaten Unterkünften sein konnten. Also wir sehen auch eigentlich sehr praktisch und sehr konkret, was man tun kann, um weitere Probleme oder Eskalation zu vermeiden.
Jenseits der Ukrainerinnen, die meist ihre Männer an der Front gelassen haben oder zumindest im Land lassen mussten. Herr Steinke, warum reden wir hier vor allem von Männern?
Wir reden von Männern, wir reden auch von Männern, die nichts zu tun haben. Das muss man auch dazu sagen. Also es gibt ein großes Geheimnis aller Kriminalstatistiken. Kriminalstatistiken laufen immer parallel zu den Arbeitslosenstatistiken. Da, wo die Arbeitslosigkeit hochgeht, wo viele Leute nichts zu tun haben, kommen auch viele auf die schiefe Bahn. werden krank, werden zu leichter Beute für Radikalisierer, fangen an zu trinken, dann beginnen die Probleme. Mhm. Da, wo sich die Situation wirtschaftlich gesundet, wo die Leute den Sinn in ihrem Leben sehen, wo sie morgens aufstehen und abends müde ins Bett gehen, da gibt es weniger Probleme. Und was haben wir für eine Situation? Sie haben es ja gerade geschildert. Die Leute kommen hier an in Deutschland mit Träumen. Die wollen sich ein besseres Leben aufbauen. Die wollen hinter sich lassen das Schreckliche und hier irgendwie einen guten Beitrag leisten. Die wollen ja eine Erfolgsgeschichte aus ihrem Leben machen. Und was ist dann? Als allererstes sagen wir denen in Deutschland Arbeitsverbot. Die ersten paar Monate darfst du nicht dein eigenes Geld verdienen. Selbst wenn du es kannst, selbst wenn du was kannst, was in Deutschland nachgefragt ist, du darfst es nicht nach deutschem Gesetz. Dann sagen die, okay, kann ich Deutsch lernen? Ja, stell dich in der Schlange an. Ewig lange Schlange. Also die sitzen dann da rum, haben nicht richtig was zu tun. Das ist richtig, dass es uns belastet als Gesellschaft. Ja? Aber müsste das sein? Müsste das sein? Oder könnte man nicht sagen, geht doch raus, es wird überall Arbeitskräfte gesucht.
Sind das also, Herr Wüst, Versäumnisse des Staates? Zu spät Arbeitserlaubnis, keine psychosoziale, zu wenig psychosoziale Unterstützung?
Das ist alles richtig, es ist nur nicht das komplette Bild. Warum kommen vordringlich junge Männer? Weil unsere Asylrechtslogik im Grunde ja sagt, schick deinen kräftigsten Sohn los und im Wege des Familiennachzugs kann er dann vielleicht noch den einen oder anderen nachholen. Ich finde, man darf aus einem Täter jetzt auch nicht mit einem Federstrich ein Opfer machen, weil die allermeisten, die zu uns kommen, machen keine Probleme. Auch die allermeisten jungen Männer, trotz all der Phänomene, die Sie beide richtig beschrieben haben, machen keine Probleme.
Und haben aber psychosoziale Punkt, Probleme beispielsweise. Und die Frage ist, hilft man ihnen, wenn
also
man sie früher in Arbeit
nimmt? Die allermeisten nicht. Nur da kommen wir natürlich auch ein bisschen an unsere Kapazitäten. Finden Sie mal eine psychologische Betreuung für einen deutschen Teenager. Da haben wir schon Probleme genug.
Können Sie lange suchen in einer Stadt wie Berlin?
Können Sie auch in Nordrhein-Westfalen, in Großstädten lange suchen. Finden Sie das jetzt mal für jemanden in einer anderen Sprache? Also jetzt zu sagen, da müsste der Staat dies und jenes tun. Wir haben so Projekte, wo wir uns um psychisch auffällige, auch strafrechtlich auffällig gewordene Leute kümmern. Periscope heißt das Projekt in Nordrhein-Westfalen. Es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Nur wir haben natürlich auch an der Stelle Kapazitätsgrenzen. Und da kann man auch ehrlich gesagt an so einer freundlichen Runde jetzt nicht dran vorbeireden. Das kann man alles mit einer Zahl machen, die deutlich geringer ist als hier. Und die Frage Arbeit, wir haben einen Arbeitsmarkt, der Fachkräfte abfordert, sicherlich auch manche Arbeitskraft, die keine Fachkraft ist. Aber es kommen eben eine Menge Leute zu uns, die einfach auf unseren Arbeitsmarkt auch nicht passen.
Mhm. Aber eine Menge, die auch reinpassen, die total willkommen wären. Sie werden das Beispiel vielleicht kennen. Es gibt aus der Stadt Fürth einen jungen Mann aus Benin. Der hat sich erfolgreich beworben für eine Ausbildungsstelle bei einem Malermeister. Der Malermeister war begeistert, dass er endlich jemanden findet, der Zukunft bedeutet für seinen kleinen Betrieb. Und der junge Mann war begeistert, dass er raus kann aus der Unterkunft, dass er was aus seinem Leben machen kann. Und dann kommt die Ausländerbehörde Fürth und sagt, den Arbeitsvertrag kannst du gleich zerreißen, weil ab jetzt bist du ausreisepflichtig, bemühe dich mal um Ausweispapiere für Benin. Und der Witz ist, es ist jetzt 3 Jahre her. Seit 3 Jahren wartet er darauf, dass die Botschaft in Benin ihm irgendwelche Unterlagen gibt. Das ist nicht so einfach mit diesem Land. Der hätte in der Zwischenzeit fertig ausgebildet sein können. Der hätte ein Gewinn sein können für Fürth. Der hätte Steuern zahlen können. Der hätte eine Erfolgsgeschichte sein
können. Darf aber nicht arbeiten.
Und jetzt ist, was jetzt sagt jetzt die CDU im Wahlkampf, die sagt, das Nächste, was diesem jungen Mann blüht, ist, dass er jetzt in Haft kommt. Weil Ausreisepflichtige, das steht im 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz, kommen als alle in Haft. Was ist das denn für eine Politik?
Fragen wir erstmal den Oberbürgermeister.
Ist das,
kennen Sie solche Fälle?
Es gibt tatsächlich solche Fälle und es ist ja das Traurige in unserem Land, dass wir es nicht schaffen, danach zu gehen, wer hilft uns, wer nützt uns, den müssen wir unterstützen, den müssen wir viel Zuwendung auch geben, soweit wir das können. Und gleichzeitig aber auch wir es zulassen, dass Menschen, muss man auch sagen, unseren Staat ausnutzen, Straftäter werden, ausreisepflichtig sind, 3 Instanzengerichte, die Ausreisepflicht belegen und solche Straftäter trotzdem frei rumlaufen. Aber auch das gehört zur Realität und schon lange, Herr Wüst, wirklich schon so lange, wie ich auch Politik mache.
Deswegen gibt es jetzt die Forderungen der Union, über die wir im Detail sprechen wollen und beginnen mit der Forderung des Kanzlerkandidaten, was die Kontrollen an den Grenzen betrifft. Hören wir immer noch zu.
Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit Das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.
Herr Wüst, Kontrollen und Zurückweisungen gibt es ja bereits. Die letzten Zahlen habe ich nachgeguckt. Im vergangenen Jahr wurden 41% weniger unerlaubte Reisen registriert. Neu ist, was die Forderung betrifft, dass Sie jetzt flächendeckend kontrollieren wollen und dass Sie alle nicht mehr reinlassen wollen, auch die, die Schutz suchen, auch die, die Asyl beantragen. Bis jetzt ist es so, dass Leute, die an die Grenze kommen und sagen, ich möchte Asyl beantragen, würden Sie das bitte prüfen, die muss man reinlassen. Das wollen Sie jetzt nicht mehr. Wollen Sie das Grundrecht auf Asyl aushöhlen?
Nein, das wollen wir nicht, aber es gibt Juristen, die sagen, das müsste der Staat sogar schon seit langem machen. Es gibt immer wieder den Einwand, das ist europarechtswidrig. Es gibt Juristen, die genau das Gegenteil behaupten. Und nicht irgendwelche Wald- und Wiesen-Juristen, sondern der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, Herr Professor Huber, Herr Professor Hilgruber und viele andere sehr renommierte Leute. Warum? Weil jeder Mensch, der zu uns kommt, ja schon in einem sicheren europäischen Land oder der Schweiz gewesen ist. Jeder, der über eine Landgrenze kommt, ist schon sicher. Das Allerbeste wäre doch, wenn alle europäischen Systeme funktionieren, so wie wir es uns mal gedacht haben. Die Leute kommen, werden registriert im Eurodac-System. Im letzten Jahr, nach meinem Wissen, über 500.000 Menschen sind irgendwo in Zentraleuropa aufgetaucht und waren vorher gar nicht registriert. Schon beim Reinkommen funktionieren die europäischen Regeln nicht. Dann gibt es die Verfahrensregelung Dublin III. Ein Verfahren hat dort stattzufinden, wo jemand registriert wurde. Viele der Fälle, über die wir dann nachher im Kontext von Kriminalität sprechen, auch Aschaffenburg, auch Solingen, sind Menschen, die gar nicht in Deutschland ihr Verfahren abwarten hätten dürfen, sondern in ein anderes Land zurück. Funktioniert wieder nicht. Dysfunktionalität.
Frage ist nur, wenn Europa dysfunktional ist, dürfen wir einfach auch dysfunktional sein oder unser Recht sozusagen...
Nein, Entschuldigung, ich sage das nur deshalb, weil das die Grundlage ist, für die eben genannten klugen Juristen zu sagen, wenn die rechtlichen Regelungen in Europa nicht funktionieren, dann gilt deutsches Recht und dann musst du sogar zurückweisen.
Ich glaube, das sagen die. Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass die meisten Juristen zumindest sagen, es könnte schwierig werden, das Europarecht. Und wir haben hier einen sitzen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen helfen.
Lassen Sie mich trotzdem einmal ausreden, den Punkt. Weil der entscheidende Punkt ist doch der, wenn wir in die Falle kommen, in der viele unserer Nachbarländer schon geraten sind, dass wir sagen, wir können an manchen Dingen nichts ändern, weil Europa es uns versperrt. Ich glaube, dass Europa die Lösung ist für alle großen Probleme.
Absolut.
Der Umgang mit Trump, raus aus der Wirtschaftskrise, aus dem Migrationsthema wieder was Vernünftiges machen. Dass wir auch Probleme wie mit dem jungen Mann aus Benin etwas entspannter lösen können, als wenn der Druck so groß ist, wäre ich sofort dabei. Das ist meine Haltung. Aber was passiert denn? Wir sagen, oh, das geht europarechtlich nicht. Und sofort kommen die Populisten von links und rechts und sagen, Moment, dann ist Europa das Problem. Das sehen wir in unseren Nachbarländern doch genauso. Es gesagt wird, Europa versperrt uns dieses oder jenes und dann wird Europa attackiert. Und da will ich nicht hin. Und deswegen müssen wir unsere Dinge wieder in Ordnung bringen. Beim Reinkommen, Eurodac und so weiter, wie auch bei Dublin. Und dann jeder in meiner Partei würde sagen, das Allerbeste wäre, es würde funktionieren, die Außengrenzen wären geschützt. Keiner will dauerhaft Grenzschutz an den Grenzen, Kontrollen und all das. Ich komme aus einer Grenzregion, wir wollen das alle nicht. Was ist die Alternative?
Die Frage ist nur, Friedrich Merz hat das gefordert, ist es der Anfang vom Ende von Europa, wenn jedes Land so ein bisschen zumacht und sagt, wir wollen nicht
Nein,
mehr...
Nein, ich glaube, es rettet uns vor dem Vorwurf, dass Europa weg muss, um die Probleme zu lösen.
Also, lassen Sie mal den Juristen was.
Vielleicht eins mal vorweg. Es klingt ja oft so, diese Paragraphengestrüpp da aus Brüssel, wir sind doch ein souveräner Staat. Was ist denn der Grund, warum Angela Merkel nicht die Grenzen zugemacht hat? Das ist ja nicht, dass sie Angst hatte vor irgendwelchen Brüsseler Urteilen. Das ist der Grund gewesen, das hat sie oft genug gesagt, das geht praktisch gar nicht. 4.000 Kilometer Grenze rund um Deutschland, das kann man kann schon, wenn man 40.000, 50.000 Beamte abstellt, also praktisch wie die gesamte Polizei von Nordrhein-Westfalen, schiebt man nur auf diese Aufgabe. Aber ansonsten kann man das nicht. Da kommen trotzdem Leute durch über die grüne Grenze. Und dann hat man einmal die Backen aufgeblasen.
Aber dass wir jetzt genug Zurückweisungen schon haben, zeigt ja, dass es geht.
Ne? Aber es kommen trotzdem noch genug Leute rein. Und wenn man jetzt die ganz große Ankündigung macht, Friedrich Merz verspricht es, und dann erlebt er trotzdem, dass immer noch Leute reinkommen, dann steht der Staat am Ende
ganz desavouiert da. Da war Angela Merkel weitsichtiger, das nicht einzugehen, dieses Risiko. Und ich will es einmal juristisch erklären. Es ist so, es stimmt ja natürlich. Ja? Die Theorie ist, wir haben rund um uns herum lauter Rechtsstaaten und da kann man guten Gewissens hin zurückschieben. Die Praxis ist es aber leider nicht. Das sagen europäische Gerichte für Menschenrechte zum Beispiel. Wir haben in Bulgarien Fälle, wo Flüchtlinge in Gefängnissen gefoltert worden sind. Wir haben in Italien Situationen, wo Familien mit kleinen Kindern in die Obdachlosigkeit gestoßen werden. Also, wenn jemand hier ankommt bei uns, anklopft, mit schlotternden Knien und sagt, ich möchte nicht zurück nach Bulgarien, ist nicht gesagt, dass die Diskussion nicht auch geführt werden sollte, dass man nicht auch dem zuhört, vielleicht hat er einen Punkt, genauso wenn er aus Italien kommt. Und das ist das Einzige, was Europa Recht verlangt. Führt die Diskussion, hört den Leuten zu, es muss nicht ewig dauern, man braucht da keine Monate, schon gar nicht Jahre, das ist, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, warum das so lange dauern muss in Deutschland, versteht kein Mensch. Aber die Diskussion bitte muss man führen. Und wenn Friedrich Merz sagt, keine Diskussion, das geht nicht. Das geht ganz klar nicht. Und das sagen alle europäischen Richter und die entscheiden am Ende mehr als Professoren, die Sie gerade aufgezählt haben.
Finden Sie es in Ordnung, Herr Jung, dass Europarecht hier dem Deutschen drüber steht? Und kommt immer darauf an, also, wie man das jetzt begründen will, dass man dann eine Notlage
erklärt. Man muss ja zum Beispiel nach Skandinavien schauen, Dänemark, Schweden, tolle europäische Länder, haben hier schon eine andere Haltung, auch die Sozialdemokratie dort zum Teil.
Dänemark ist ja gar nicht dabei beim europäischen Asyl.
Aber Schweden in jedem Fall. Und die kommen zu ganz anderen Zahlen und Ergebnissen. Und ich sage mal, wer Europa insgesamt als demokratisches, als Rechtsstaat, so wie wir es kennen und lieben, erhalten will, der kann die jetzige Situation nicht einfach belassen. Und darum bin ich ja auch froh, dass die jetzige Regierung da auch schon Schritte unternommen hat. Sie haben es ja gesagt, Frau Miosga, die Zahlen verändern sich. Und darum bin ich gar nicht so ein Fan der Verherrlichung der Politik von Angela Merkel, dass es alles toll war. Es war aus meiner Sicht vielleicht in der Not irgendwo nachvollziehbar, aber richtig, einfach alles zu öffnen, war es nicht. Und es sind Zahlen, die wir auch noch im letzten Merkel-Jahr hatten, was Abschiebungen angeht, was wir jetzt haben. Da gibt es jetzt meines Erachtens schon ein Umdenken in der ganzen deutschen Politik der Mitte. Und es ist ganz wichtig. Und ein einziger Satz noch, Familiennachzug, Obdachlosigkeit. Da müssen Sie gar nicht nach Italien gehen, da dürfen Sie nach Fürth gehen. Wir haben in Fürth ein neues Obdachlosenheim in der Richtung, kostet 10 Millionen, wird in dem Jahr fertig. Das war geplant, dass wir wieder ein Heim haben für 10 Jahre. Meine Sozialamtsleiterin meldet mir, dass jedes Monat etwa ein Familiennachzug nach Fürth kommt. Das klingt ja nicht schlimm. Wie ist die Realität? Da ist ein Mann da in einer WG, der darf jetzt auch eine Änderung aus der Merkel-Zeit ohne Einkommen, ohne Nachweis der Wohnung seine Familie nachziehen. Das sind im Regelfall 7 bis 10 Leute. Für die hat er natürlich keine Wohnung. Die waren obdachlos. Die kommen direkt in die Obdachlosigkeit nach Fürth. Und wir schicken es dann ins Obdachlosenheim. Mir tun die Kinder leid. Das ist ein unerträgliches System des Familiennachzugs, das wir auch, ja, ich habe dann im Ministerium nachgefragt. Da hieß es dann, es ist Europarecht. Dann ist da auch Europarecht falsch. Das kann nicht richtig sein. Sie sagen es ja selber, Italien ist schlimm. Fürth geht es auch in die Obdachlosigkeit. Wir holen bewusst Menschen in die Obdachlosigkeit.
Frau Huber, was sagen Sie, wenn Verantwortliche, wie Herr Jung sagen, es geht, wir müssen einfach weniger Menschen reinkommen lassen, weil wir ihnen auch nicht mehr helfen können und auch nicht mehr human damit umgehen können.
Also ich verstehe das Argument, ich höre das ja auch immer wieder, wir haben Kapazitätsgrenzen erreicht und auf lokaler Ebene muss man tatsächlich gucken, wie können wir etwas machen. Aber wenn wir zum Beispiel in die psychosoziale Betreuung gehen und angucken, dafür sind dann auf einmal keine Kapazitäten da, aber flächendeckende Grenzkontrollen, Zurückweisungen, Abschiebehaftlager, dafür sind dann plötzlich wieder ganz viele Kapazitäten da. Kommt ja auch nicht kostenlos. Das baut ja auch niemand einfach so hin, die ganzen zigtausenden Beamten, die es bräuchten, um sowas wirklich durchzuführen. So, es ist politisch gewollt und entschieden, dass es gewissen Menschen in diesem Land sehr schlecht geht, dass sie schwer in Unterbringung kommen, dass sie schwer in Arbeit kommen und dass wir jetzt stattdessen, anstatt punktuell da anzusetzen, wo wir wissen, dass Probleme sind, die Straftäter, über die wir jetzt gesprochen haben oder die im Beitrag waren, die waren bekannte, psychisch erkrankte Menschen, die eine Gefahr für sich und andere dargestellt haben. Ich sage nicht, dass alle psychisch Kranken um Gottes Willen eine Gefahr darstellen, aber bei denen war bekannt, dass sie eine Gefahr darstellen. Mhm. Da kann man punktuell ansetzen und etwas tun. Aber stattdessen sprechen wir darüber, Grenzkontrollen in ganz Deutschland aufzubauen, wo Hunderttausende abgewiesen werden, die ja selber vor Gewalt geflohen sind, zu allen größten Teilen. Die meisten kommen nicht hierher, um den Sozialstaat auszunutzen. Es mag diese Fälle geben. Das ist doch völlig unverhältnismäßig und geht doch im eigentlichen Problem vorbei. Und das bestürzt mich am meisten in dieser Debatte, dass wir jetzt von Aschaffenburg wieder an diesen Punkt gelangt sind. Was haben die Menschen, die Asyl suchen, bitte mit diesem Messerstecher zu tun?
Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt über das ganze Phänomen sprechen. Aber Sie haben auch eben gerade die Frage gestellt, was hätte diese Taten verhindert? Und eines hätte womöglich die Taten verhindert. Und da kommen wir zu der nächsten Forderung der Union, nämlich eine schnellere und effektivere Abschiebung, mehr Abschiebungen. Denn die beiden, sowohl in Solingen als auch in Aschaffenburg, die beiden mutmaßlichen Täter waren ausreisepflichtig. Aber die Behörden hatten sie nicht auf dem Schirm oder eben die Gefahr nicht richtig erkannt. Womöglich hätte eine frühere Abschiebung diese Tat verhindert. Und deswegen gucken wir uns an, was die Union sich da vorstellt und hören dem CDU-Generalsekretär zu. Carsten Lindemann heißt der. Und der sagt uns, was er denkt, welche Straftaten demnächst zu einer Abschiebung führen sollten.
Wenn jemand hier verurteilt wird, beispielsweise zu einer Freiheitsstrafe, selbst wenn sie nur auf Bewährung ist, dann muss der raus. Dann hat er sein Gastrecht verwirkt. Und auch bei kleinen Straftaten, ich meine selbst Schwarzfahren, Diebstähle, kleinere. Das sind alles Delikte, das sind alles Straftaten. Und ich finde, nach einem Warnschuss, den es braucht, auch für die Verhältnismäßigkeit wichtig, finde ich, muss beim zweiten Mal derjenige hier sein Land verlassen. Das wäre in diesem Fall Deutschland.
So, das müssen Sie uns ein bisschen genauer erklären, Herr Wüst. Wenn ein Asylbewerber zweimal schwarz fährt, kann der demnächst abgeschoben werden?
Ich finde, zwei Straftaten ist ja nicht nichts.
Schwarzfahren?
Es gibt
Kleinstdelikte?
Ja, Business-Straftaten sind Straftaten. Solange wir sagen, eine Straftat ist eine Straftat, so, am Ende muss die Verhältnismäßigkeitsprüfung da immer drüber laufen. Wie geht's? Wo schickt man ihn zurück? Schickt man ihn in ein Land, wo er nicht sicher ist, was auch immer? Natürlich wird der Staat an seinen grundlegenden Regeln sich messen lassen müssen. Und dazu gehört auch Verhältnismäßigkeit. Nur auf der einen Seite kriegen wir dann als Länder und Kommunen die klugen Ratschläge aus Berlin und anderswo. Ja, ihr hättet ihn auf dem Schirm haben müssen, ihr hättet ihn abschieben müssen. Sorry, die Realität ist doch hunderttausendfach anders. Die Realität ist, dass die Verfahren so kompliziert sind für die Ausländerbehörden vor Ort, dass das alles nahezu an der Unmöglichkeit grenzt. Das ist alles für viel, viel kleinere Fallzahlen gemacht.
Aber im Moment gilt es für schwere Delikte. Und wenn ich Ihnen jetzt folge und Carsten Lindemann folge, dann geht es demnächst auch um kleinere Delikte. Diebstähle und eben sowas wie Schwarzfahren. Das ist schon möglich bei doppelter Ausführung.
Darf ich Herrn Wüst mal recht geben? Ist das erlaubt?
Okay.
Also, ich möchte Ihnen recht geben, denn es kommen zu viele Leute an. Ja? Es braucht es eine bessere Verteilung in Europa, sodass Deutschland weniger Leute abbekommt? Natürlich. Ja? Braucht es mehr Druck auf Länder wie Ungarn, die nicht mitmachen wollen? Ja. Europäischen Druck, Sanktionen natürlich. Ja. Aber die Frage ist doch, sollen wir unsere Wut über diese Missstände abreagieren an den einzelnen Personen, die hier ankommen, die aus Ländern von Krieg und von Elend und von Hunger kommen und dann sagen, wegen zweimal Schwarzfahren habe ich keine Geduld mehr mit dir. Das ist doch die falsche Reaktion auf diesen verständlichen Unmut.
Niemand reagiert seine Wut an einzelnen Menschen ab. Wie kommen wir in Europa wieder dazu, dass sich alle an die Regeln halten? Wir Deutschen haben auch nicht nur die brutal weiße Weste, was an Regeln halten angeht. Je länger man zurückschaut, desto mehr. Wir waren auch nicht bereit, mal Quoten zu nehmen. Das ist alles ein paar Jahre her. Jetzt haben wir bei der GEAS-Reform aber wieder Sand ins Getriebe gestreut. Also je genauer man reinschaut, umso mehr Belege findet man schon noch für die eine wie für die andere These. Wir sind nicht immer musterklar in Europa, aber wir haben auch jetzt nicht maximal geholfen, unsere eigenen Probleme zu lösen in der GEAS-Reform. Das wäre das Beste. Wir würden alle nach den europäischen Regeln spielen. Nur solange wir zulassen, dass andere überhaupt nicht sich an die Regeln halten, werden wir in solche Probleme kommen.
Finden Sie
das deswegen kommen wir am Ende zu solchen Debatten. Wie kriegen wir es hin, dass wir dafür sorgen, dass weniger Menschen kommen, die kein Recht haben, dauerhaft hier zu sein? Eine Antwort ist, von an der Grenze zurückzuweisen. Die andere Antwort ist, besser abzuschieben. Vor allen Dingen diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten.
Aber meinen Sie jetzt Asylbewerber, nur Geduldete oder bereits Abgewiesene, die zweimal schwarz fahren? Oder gilt das für alle?
Wer sowieso das Land verlassen muss, muss das Land verlassen.
Also auch für Asylbewerber gilt das auch.
Was spricht dagegen, von jemandem zu verlangen, sich hier an unser Recht zu halten?
Frage ich den Oberbürgermeister, ob Sie das verhältnismäßig finden.
Also ich will gar nicht über Schwarzfahren diskutieren. In der Tat, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz muss gelten. Und das erschien mir jetzt auch das völlig falsche Beispiel. Was mich erschüttert hat, ist allerdings schon 7 Jahre her, war die ganze Stadt, also wir haben Gott sei Dank nie einen Messermord oder Ähnliches in Fürth gehabt. Sicherste Großstadt Deutschlands seit 20 Jahren, eigentlich wunderbares Zusammenleben. 42% Migrationshintergrund, tolle Geschichten. Aber vor 7 Jahren eine brutale Vergewaltigung, ein türkischer Asylbewerber, ausreisepflichtig, alles festgestellt, der hat sich dann geweigert, im Konsulat eine Unterschrift zu leisten. Und die Sanktion damals war, er hat ein Arbeitsverbot bekommen. Das ist natürlich lächerlich. Da macht sich ein Staat einfach lächerlich. Wobei, das hat die ganze Fürther Bevölkerung wirklich erschüttert. Ja. Ich wurde dann angegriffen vom DGB, ich sei Rassist und Ähnliches. Also wir müssen doch sehen, es sind nicht alles Menschen, die hier, ja, wir reden ganz viel über die Täter, wie schlimm die dran sind.
Aber das sind ja
mehr auch, wir müssten ergänzen, wirklich mehr über die Opfer
sprechen. Der Täter, diese Vergewaltigung, diese schlimme Tat begangen hat in Fürth, war ein Fürther. Der war in Fürth geboren, das muss man schon dazu sagen. Ja, der war in Fürth geboren mit türkischem Pass, hat dann sein Leben lang keinen deutschen Pass bekommen, wegen seiner schrecklichen Straftaten, vollkommen zu Recht. So, aber das darf man nicht vielleicht subsumieren unter das Thema zugewanderte Kriminalität.
Und das ist jetzt ein schweres Delikt, Vergewaltigung.
Absolut.
Ist das, Frau Wobis,
aber nicht einmal da gibt's ja die.
Wie beurteilen Sie das, wenn es jetzt auch für kleinere Delikte gelten soll? Soll das eine abschreckende Wirkung haben? Wie bewerten Sie das?
Ich finde diese Debatten angesichts dessen, was eigentlich los ist und was migrationspolitisch wirklich auf dem Tisch liegt, tatsächlich sehr kleinlich. Also es gibt migrationspolitisch große Versäumnisse. Eins ist davon, dass wir in Deutschland eigentlich Menschen brauchen, angesichts des massiven Arbeitskräftemangels. Eigentlich bräuchten wir Menschen, die hierher kommen. Aber dann sprechen wir darüber über Kleinstdelikte. Und warum sprechen wir nicht über das viel größere Versagen? Warum es diese Ampelkoalition zum Beispiel nicht geschafft hat oder auch die Regierungen vorher 400.000 Leute pro Jahr ins Land zu bringen, um hier das Arbeitskräfteniveau stabil zu halten. Wir können unsere Alten und Kranken nicht pflegen. Wir schaffen so vieles gerade nicht. Und das müssten eigentlich Fragen in der Migrationspolitik sein. Und stattdessen sprechen wir Schwarzwein. Ich finde das tatsächlich unglaublich. Auch dieses Narrativ, dass das Boot immer voll sei. Das kam jetzt immer wieder. Hier, wir nehmen zu viele auf. Wie viele nehmen denn wir wirklich auf? Wir überaltern gerade maßlos in diesem Land. Und da kann man auch mal das Auge zudrücken, weil der Großteil hier bringt sich ja ein. Der Großteil lebt hier friedlich.
Aber ich glaube, das bestreitet überhaupt keiner.
Aber da muss
keiner.
Ich jetzt auch mal was sagen. Mhm. Mich sprechen ja auch vor allem Migrantenfamilien an. Mhm. Auch nach dem Fall Aschaffenburg. Klar, da wird drastische Sprache gesprochen. Eine wirklich hochgebildete junge Mutter spricht mich an und sagt, was ist das für ein Staat? Ich höre da was von psychiatrischer Klinik. So jemand könnte hingerichtet. Ist nicht meine Meinung. Aber in Migrantenkreisen selbst ist die Empörung, wie unser Staat mit solchen Fällen umgeht, riesengroß. Also das ist nicht bloß irgendwie jetzt ein Politikthema abgehoben, sondern ich bin ja jeden Tag mit Menschen zusammen. Ich habe ja Dutzende von Mails und WhatsApp, was ich da heute in Berlin mal sagen soll. Aber ein Tenor, der ist wirklich da, dass gerade auch Migranten, gut Integrierte, die unser Land so toll bereichern und die eben ganz hier tolle Erfolgsgeschichten haben, auch fordern vom deutschen Staat. Mhm. Du musst da Härte zeigen, du musst da anders reagieren.
Na, wir haben ja einen Rechtsstaat. Also es gibt ja Gesetze, was man bei Vergewaltigungen macht,
Gesetz,
was man bei Schwarzfahren macht.
Ausreisepflicht ist im Gesetz, wird durch 3 Instanzen bestätigt, durch Gerichte. Und es wird trotzdem, bleibt der Mensch da. Und das versteht ihm keiner.
Und ausgehend von Aschaffenburg sprechen wir ja auch heute darüber. Und es geht auch in den Forderungen der Union darum, wie man mit Kriminellen umgeht. Und da gehört jetzt dazu, da geht es nicht nur um die Abschiebung, sondern Sie wollen auch neu Haftanstalten, Abschiebeanstalten bauen, um genug Menschen unterzubringen, die im Moment ausreisepflichtig sind, aber nicht untergebracht werden können. Die Zahlen liegen, glaube ich, bei 40.000 Ausreisepflichtigen und wir haben aber nur ungefähr 780 Plätze für die 175 in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Wie genau stellen Sie sich das vor? Wollen Sie jetzt überall Haftanstalten bauen, damit diese Leute, bis sie wirklich ausgewiesen werden können oder zurückgeführt werden können, inhaftiert werden?
Die Menschen müssen dieses Land verlassen. Sie haben kein Recht mehr, hier zu sein. Sie sind, wie der Oberbürgermeister gerade sagt, oft durch alle rechtlichen Instanzen gegangen. Wir sind ein Rechtsstaat, total richtig. Es ist geprüft worden, es ist ein Ergebnis festgestellt worden. Dagegen wurde geklagt und nochmal geklagt. So, alles okay. Dazu sind hier alle Juristen. Wir wissen, wie das läuft und wie lange das dauert. Und dann gibt es den Beschluss, und die Formulierung ist, vollziehbar ausreisepflichtig. Mhm. Das heißt auch, wir reden nicht von all den Menschen, die geduldet sind. Das ist nicht der Punkt. Sondern an dem Punkt, wo man wirklich dieses Land verlassen muss, da muss man in erster Linie mal das Land verlassen. Und dann kommt man auch nicht in irgendeine Abschiebehaftanstalt. Wir haben ja Abschiebehaftanstalten. Sie haben es ja beschrieben, in den Ländern, ich glaube, fast jedes Land hat eins. Wir bauen jetzt eine zweite, obwohl unsere erste so gut wie nie voll gewesen ist. Das ist das Ergebnis nach Solingen, weil wir davon ausgegangen sind, dass durch all die Debatten, die geführt werden, wir mehr Kapazitäten brauchen. Wir bauen jetzt eine weitere Abschiebehaftanstalt. Zu den Forderungen der Unionsbundestagsfraktion gehört auch, dass der Bund selber Kapazitäten schafft. Aber niemand geht davon aus, dass man eine solche Zahl, wie Sie sie eben beschrieben haben, nachher wirklich in Abschiebehaftanstalten hat. Weil die Leute dann einfach das Land werden verlassen müssen.
Aber
aktuell ist es doch so.
Wer soll denn da drin sitzen eigentlich? Sind das Leute, die, was machen Sie mit Leuten, die beispielsweise deren Heimatländer die Leute gar nicht mehr zurücknehmen? Sind die dann ihr Leben lang in Abschiebehaft? Wie soll
Nein,
das
man wird dann, man, diese Leute sind dann auch nicht vollziehbar abschiebbar, die sind dann nicht ausreisepflichtig, wenn das Land...
Genau solche Konstruktionen gibt es.
Wenn diese Papiere...
Das steht auch genau in den Forderungen so drin, also Open End.
Wenn die Papiere nicht in Ordnung sind, weil ein Land ihn nicht zurücknimmt, dann gibt's das nicht. Dann kann man einen auch nicht in Haft nehmen, schon allein wäre es nicht verhältnismäßig. Das ist auch Quatsch, das wird dann nicht passieren. Aber die Leute müssen das Land verlassen. Das Prinzip ist, drei Türen sind zu, eine ist geöffnet. Du kannst nach Hause. Wenn das nicht geht, geht es nicht.
Ausreisepflichtig zu sein, heißt ja nicht ausreisefähig zu sein. Oft ist es ja wirklich, dass die Botschaft nicht mitspielt, man bekommt keine Papiere, man kommt aus einem Land mit einem furchtbaren Regime, was einen gar nicht zurücklässt.
Die Leute müssen sich schon bemühen, mitzumachen. Wir haben so viele Fälle. Sie picken sich jetzt ein, zwei Fälle raus, die vielleicht kompliziert sind. Mag sein. Wer nicht zurückgehen kann, kann nicht darauf in Haft genommen werden. Das ist völlig klar. Aber wir haben so viele Fälle, wo die Leute in dem Moment, wo Abschiebung stattfinden soll, nicht da sind. Sie sind dann gerade so schnell wieder da, dass sie nicht ausgeschrieben werden können. Fragen Sie mal die Leute, die sich in der Realität damit beschäftigen, in den Ausländerämtern vor Ort. Und das sind genau die Fälle, wo die Leute nachher sagen, Entschuldigung, was ist denn bei euch in diesem Staat los? Der Mann muss raus, er kann nicht raus, weil ihr ihn nicht auffindet und so weiter. Und das Problem zu lösen, indem man jedem sagt, okay, jetzt hast du deine Aufforderung bekommen, das Land zu verlassen. Wir fordern die Leute ja schriftlich auf. Verlasse das Land. Du kommst dem nicht nach. So, es muss schon gehen, ist doch völlig klar.
Gibt es auch für Familien, die aus den
niemand
ausreisepflichtig sind?
Entschuldigung, niemand wird hier Kinder inhaftieren. Das wird nicht passieren.
Mhm. Aber unbefristet, das steht da drin, Frau Wu. Wie darf man das verstehen?
Man muss nicht einen Tag darin sein, wenn man in das Land geht, in das man gehen muss.
Das sagen Sie heute noch. Ich finde, man macht damit Türen auf, die man... Also die für mich höchst verstörend sind, ich muss auch noch dazu sagen, meine eigene Familie war ausreisepflichtig. Das ist ein unerträglicher Schwebestatus. Letzten Endes hat das Land uns, also Vietnam uns nicht wieder zurück aufgenommen damals oder das hat sich irgendwie lange verzögert und dann wurde das Ausländerrecht reformiert. Deswegen sind wir geblieben, alle drei Kinder haben studiert, wir leisten jetzt unseren Beitrag. Wir sind zum Beispiel eine dieser Familien, die wahrscheinlich in diese Haft hätten gehen müssen. So, und wenn wir jetzt über Schwerstkriminelle sprechen, dann können wir nochmal sprechen. Aber das sind ja gar nicht die Unionsanträge. Es geht gerade generell um Menschen, die hier nicht bleiben können, aus welchen Gründen auch immer. Und hier sind wir rechtlich extrem vage und extrem flexibel. Das sehen wir auch an den jetzigen Debatten, dass sie sagen, Kinder jetzt doch nicht und endlich vielleicht doch nicht. Das ist ja auch nicht verhältnismäßig. Was heißt das denn überhaupt? Ich glaube, wir machen damit eine Box auf, die wir gar nicht erst öffnen sollten, und zwar unerwünschte Menschen in haftähnliche, in knastähnliche Einrichtungen zu stecken und nicht genau wirklich den Rahmen festzustecken und zu gucken, wie kann das verhältnismäßig sein. Aber
was ist denn dann die Alternative?
Die Alternative?
Dass das Recht einfach ignoriert wird. Also wir können doch nicht sagen, ist jemand ausreisepflichtig. Man hat seine drei Prozesse. Und dreimal ein Gericht stellt fest, er ist ausreisepflichtig.
Ja,
und dann tun wir nichts. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Und so ist es jetzt halt im Augenblick. Und es empört die Menschen. Und dann gibt es eben politische Entwicklungen, die jenseits der Mitte stattfinden, und da bin ich ja völlig einig, das kann niemand wollen. Genau um die Mitte zu steigen, muss das Recht halt in einem Rechtsstaat für alle gelten. Wer seinen Strafzettel zahlt, der erwartet auch, dass er Ausreisepflicht durch den Staat durchgesetzt wird.
Ja, aber
notfalls eben auch mit Inhaftierung. Warum?
Vielleicht ist aber die ganze Sache mit der Ausreisepflicht auch irgendwann Quatsch. Vielleicht können wir einfach sagen, es funktioniert so nicht.
Also das fällt ja auch nicht vom Himmel, also so eine Ausreisepflicht. Also ein anderes Beispiel auch aus Fürth. Ich habe mich jetzt mit den Mitarbeitern der Caritas unterhalten in ihrer schönen Stadt. Eine Äthiopierin, die seit zwei Jahren in der Küche des großen Altenheims in Zirndorf arbeitet.
wird jetzt abgeschoben, hat es Bescheid bekommen, sie ist jetzt ausreisepflichtig. Auch Äthiopien ist total schwierig mit den Unterlagen, also es wird auch ewig lang sich jetzt hinziehen. Die hat jetzt auch die Angst, dass sie womöglich in Haft muss demnächst. Da muss man doch mal in Frage stellen, ob das eine sinnvolle Idee ist. Oder ob wir nicht einfach mal sagen sollten, Leute, die hier willkommen sein sollten, ja, lass uns doch einfach mal entspannen und sagen, hier gibt es überall Betriebe, die euch brauchen.
Da gibt es genug Leute, auch gerade aus diesem Bereich von der Caritas, habe ich auch gehört, die Sie fragen, Herr Wüst, vergessen Sie das C in Ihrer Partei inzwischen?
Nein, das tun wir überhaupt nicht. Nur es muss Recht gelten. Und wenn wir einen Zustand hätten, der statisch wäre, dann könnte man jetzt sagen, okay, alle die Arbeit haben, da finden wir jetzt eine Lösung für. Ja, diese Gedanken gibt es ja auch immer. Nur es kommen jeden Monat Menschen. In Nordrhein-Westfalen kommen jeden Tag knapp 100 Leute. Jeden Tag knapp 100 Leute. Die Hälfte ungefähr, etwas weniger als die Hälfte noch aus der Ukraine und etwas mehr aus aller Herren Länder. Solange das nicht aufhört, haben wir diese Kapazitätsprobleme, haben wir Druck an allen Stellen, haben wir auch Druck an dem Punkt, wo wir gerade gesprochen haben, dass unsere ganzen Systeme überhaupt nicht mehr funktionieren in Europa, dass die Menschen zurückkehren. Und dann haben Sie jemanden, der ist lange vollziehbar ausreisepflichtig, in irgendein europäisches Nachbarland und begeht eine Straftat. Und dann verliert dieser Staat an Akzeptanz. Er verliert Akzeptanz in rasender Geschwindigkeit. Und deswegen kann man ja einfach sagen, okay, musst du ausreisen, willst du nicht, dann darfst du auch noch arbeiten zur Belohnung, weil du lange genug dich gewehrt hast, dich an Recht und Gesetz zu halten. Dann verliert dieser Staat seine Legitimation.
Das ist ein Argument, das sehr nach 90er Jahre klingt. Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ja, das war mal in den 90er Jahren genau die Mentalität. Heute sind wir in einer anderen Realität. Und da müssen wir auch mal eine modernere Politik machen. Und es ist auch nicht so, dass die Leute hier zur Belohnung arbeiten, sondern eigentlich wäre das doch der konservativste Satz zu sagen, wenn du herkommst, verdien dein Geld selbst, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es dir zumutbar ist. Stattdessen sagen sie, nein, wir lassen dich vielleicht nicht in den Arbeitsmarkt rein.
Ich wäre bei Ihnen, wenn die europäischen Außengrenzen gesichert wären und wenn wir einen statischen Zustand haben. In dem Moment, wo wir das machen würden, das klingt sehr sympathisch und sehr bodenständig und sehr pragmatisch, wäre ich total dabei. Aber in dem Moment, wo wir das machen, haben wir einen weiteren Pull-Effekt, in dieses Land zu kommen. Ich mag dieses Argumentieren mit den Pull-Effekten eigentlich nicht so sehr. Ist eigentlich nicht mein Thema, so über Menschen zu reden. Aber es ist halt so, wo gehen die Menschen hin? Sie gehen dahin, wo schon viele sind, die sie kennen. Sie gehen dahin, wo sie, das ist der Unterschied zur Schweiz auch, wo die Verfahren lang sind und wo sie das Gefühl haben, egal wie der Rechtsstatus ist, ich bleibe lang.
Wo es vielleicht Arbeit
gibt. Und wo man dann seinen Weg machen kann, Geld verdienen kann und so weiter. Zigtausendfach. Kombiniert mit den rechtlichen Dingen, die wir eben schon besprochen haben, Familiennachzug, führt es dazu, dass viele, viele junge Menschen nach Deutschland kommen. Warum haben wir über die letzten 20 Jahre über den dicken Daumen bei jeder Flüchtlingswelle 70% der ganzen europäischen Kapazitäten genommen, der ganzen Menschen, die zu uns kommen, Flucht suchen, wie auch immer, genommen? Weil diese Pull-Effekte da sind. Deswegen funktioniert das. Funktioniert es so.
Da muss ich jetzt auch mal sagen.
Sie haben nur noch eine Minute.
Die Menschen, die in Arbeit sind, wie jetzt eben bei der Caritas oder der Maler, auch das versteht der Normalbürger natürlich nicht, dass die jetzt gehen sollen. Das muss ich auch zur Wahrheit, dass wir da auch tolle Geschichten haben können. Und das muss doch der Weg der großen Politik sein. Zu schaffen, diejenigen, die hier arbeiten wollen, sich integrieren, zu halten, zu unterstützen und diejenigen, die eben Straftaten begehen, die uns ausnutzen, loszubekommen.
Der Appell des Bürgermeisters.
In dem Moment, wo wir Ordnung drin haben, würde ich sofort einschlagen.
Jetzt setzen Sie erstmal auf Ordnung, Law and Order und auf sehr restriktive Migrationspolitik, die Sie, und das wäre jetzt meine letzte Frage, bevor wir zu den Tagesthemen gehen müssen, wenn Sie ganz ehrlich sind, mit Ihrem Koalitionspartner in Nordrhein-Westfalen, den Grünen, im Bund nicht werden durchsetzen können. Das ist eigentlich durch das Thema, oder?
Das liegt an den Grünen.
Zurückweisung an der Grenze, subsidiärer Schutz, die Familiennachzug.
Was ist denn die Antwort? Was ist die Antwort der Grünen im Bund? Schauen Sie, was wir beschlossen haben nach Solingen in Nordrhein-Westfalen, weil die Grünen sich der Realität gestellt haben. Da habe ich allerhöchsten Respekt vor, auch in Themen, wo sie sich lange ganz anders aufgestellt haben.
Die müssen ja ihre DNA aufgeben, wenn sie jetzt die Grenzen zumachen.
Was ist deren Antwort? Vielleicht haben sie bessere. Ich höre nur leider keine.
Also Sie geben Herrn Söder noch nicht das Geschenk, dass Schwarz-Grün passé ist jetzt mit diesem Paket.
Wir sagen, was uns wichtig ist und jeder muss sich dazu verhalten.
Keine Antwort ist auch eine Antwort. Damit meine Frage an Ingo. Hallo Ingo, was habt ihr vor heute in Tagesthemen?
Hallo Karin. Ja, wir haben Antworten von den Grünen, denn wir schauen auf den Wahlprogrammparteitag der Grünen und fragen deren Kanzlerkandidaten Robert Habeck, was er denn von den Plänen der Union zur verschärften Migrationspolitik hält. Also das und mehr gleich bei uns in den Tagesthemen.
Schön, dass ihr anschließt. Danke Ingo, danke in die Runde für die Diskussion, danke für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag sehen.